Neulich hat es bei uns, wo wir jetzt wohnen, einen Zwischenfall gegeben. Es ist ein Mord passiert. Heimtückisch und hinterrücks. Jedenfalls haben das Teile aus unserer Familie so aufgefasst. Andere waren etwas entspannter und haben eher von Kollateralschaden gesprochen, wenn man kleine Kinder hat. Ist nun mal so. Was ist passiert? Benjamin, 2 Jahre, hat eine Schnecke mit Schneckenhaus in die Wohnung geschleppt. Die Schnecke wollte noch fliehen, aber auf die letzten Meter war der 2-Jährige dann doch schneller. Das war Pech für die Schnecke. Gegen ihren Willen wurde sie in die Wohnung verbracht und nun ja, durch die Wucht eines Fußes Schuhgröße 24 zerstampft, heimtückisch und hinterrücks. Der Übeltäter fühlte sich unbeobachtet, aber es gab eine Zeugin. Die Große, ich habe das abgesprochen, Eva, mit den dreien. Die waren einverstanden. Es gab eine Zeugin, die große Schwester, 7, sah das grausame Spiel und konnte aber leider nichts mehr verhindern. Als Reaktion brach sie in Tränen aus, dass das Geschöpflein so lausig sein Leben lassen musste. Und alarmierte den noch größeren Bruder, 9. Als er den Tatort erreichte, fing er ebenfalls an zu weinen und vergoss bittere Tränen. Kurz bevor die beiden im Begriff waren, Selbstjustiz an dem kleinen Bruder zu üben, griff ich ein und habe gesagt, er ist ja noch so klein. Und außerdem, es war ja nur eine Schnecke, ist ja halb so schlimm. Das wollten die beiden nicht gelten lassen. Die Schnecken hat Gott ja auch gemacht, auch wenn manche ein bisschen eklig sind. Und zugegeben, dass die beiden großen Geschwister so bittere Tränen über der Tat vergossen haben, hat den Kleinen dann doch nicht unberührt gelassen und mich auch nicht. Was für eine angemessene Reaktion. Gottes Schöpfung ist uns anvertraut. Wie könnten wir mit ihr umgehen, wie es uns gerade beliebt und wenn es eine Schnecke ist? Aus biblisch-theologischer Sicht sollen wir unsere Umwelt schützen, die Schöpfung und die Geschöpfe Gottes bewahren. Nicht nur, weil es nur eine Erde gibt und wir eben nicht eine zweite in der Hinterhand haben, sondern weil wir in der Achtung vor dem Geschöpf den Schöpfer ehren. Er hat uns das Universum und die Welt und die Natur und die Pflanzen und die Tiere und die Mitmenschen zu treuen Händen anvertraut. Und unser Thema heute am Erntedankfest als Unterthema unserer Predigtreihe lautet dann eben auch Gott ehren. Was bedeutet das in Bezug auf unsere Umwelt und in Bezug darauf, was und wie wir konsumieren? Ich möchte dazu einen Schlüsselbibeltext mit euch mal näher ansehen. Und zwar aus Genesis 2, Schöpfungsbericht, gleich erste, zweite Seite der Bibel. Da wird er so erzählt, wie Gott die Welt schafft und so, in welcher Reihenfolge Licht und Himmel und Erde und Wasser und so weiter. Und dann so eins nach dem anderen, Pflanzen, Tiere, am Schluss den Menschen. Und dann wird er nochmal so tiefer reingezoomt, wie das genau mit den Menschen war. Und am Schluss der Erschaffung des Menschen, Kapitel 2, steht ein folgender Satz. Und Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also so endet die Schöpfungsbericht, ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, nach der Martin-Luther-Übersetzung mehr so, Gott setzte den Menschen in den Garten, er nahm den Menschen, setzte ihn in diesen Garten und übertrug ihm die Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu bewahren, heißt es bei Luther, zu bebauen und zu bewahren, hier in der Guten Nachricht-Übersetzung steht mehr, zu pflegen und zu schützen. Also, ist doch interessant, oder? Als Gott fertig war, setzte er den Menschen in einen Garten, also modern würden wir heute sagen, in seine Umwelt. Gott bringt den Menschen in Bezug mitten hinein in seine Umwelt, überträgt ihm die Aufgabe, die Verantwortung, zu bebauen und zu bewahren oder zu pflegen und zu schützen. Und er gibt ihm die Erlaubnis zu essen, zu konsumieren. Von den Bäumen, von den Früchten, von dem, was die Erde hervorbringt. Die von Gott geschaffene Welt ist für den Menschen also Lebensort und Lebensmittel. Anvertraut, übertragen sozusagen, in Verantwortung damit umzugehen. Verantwortlich damit umzugehen. Das Beleben dieser Umwelt, das Bebauen und Bewahren und das Konsumieren steht unter der Überschrift der Verantwortung. Ich würde gerne mit euch ein bisschen tiefer gleich da einsteigen. Ich finde, dass an der Stelle ein Beitrag oder die Theologie und der christliche Glaube, die Kirche einen Beitrag leisten kann, der nicht irgendwo anders auch so zu haben ist. Also ich glaube, dass die Theologie, der Glaube hier für das Thema Umweltschutz oder Konsum einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Erstens nämlich, dass der Mensch ein Teil der Schöpfung ist. Der Mensch ist geschaffen. Die Bibel berichtet, der Mensch ist geschaffen. Er ist nicht Gott. Er ist gegenüber zu Gott. Er ist von Gott geschaffen. Er ist Teil dieser Schöpfung. Er ist Teil der Schöpfung. Teil dessen, was Gott sehr gut nannte. Teil der Schönheit der Natur. Also gerade nicht so, wie es in der Ideologie der Konsumgesellschaft oder des Kapitalismus gedacht wird und so sein muss, dass der Mensch der Herr der Welt ist und sie ausbeuten kann und ausbeuten muss, damit die Maschinerie läuft. Das ist ein erster Impuls, den die Bibel für die Diskussion geben kann. Wir als Menschen sind, ich sage jetzt mal nur, wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpf, nur Teil der Schöpfung, wie die Pflanzen, wie die Tiere, wie das Licht, wie das Universum. Noch ein Gedanke, noch ein Beitrag, ein zweiter. Gott setzt den Menschen in seine Umwelt. Und er ist offenbar nur in diesem Garten lebensfähig, in dieser Umwelt lebensfähig. Dieser Garten wurde theologisch immer verstanden als Freiraum, also als den Ort, an dem sich der Mensch ausbreiten darf, als Freiraum, als Ermöglichung auf der einen Seite, aber auch als heilsame Grenze. Ein Garten mit einer Grenze, eine Begrenzung, nicht ins Uferlose gehend. Und die größte und vornehmste Aufgabe des Menschen, mehr noch der Sinn seines Daseins ist es, diese Umwelt zu bebauen und zu bewahren, zu pflanzen, zu ernten, die Welt zu gestalten und zu einem besseren Ort zu machen. Gott überträgt diese Aufgabe, die Erde zu bebauen und zu bewahren, weiterzuentwickeln. Gott überträgt diese Aufgabe an uns Menschen. In der Theologie wird immer gesagt, Gott hat die Welt geschaffen, aber er war damit nicht fertig. Er ist immer noch dabei und er tut das, immer noch dabei, die Welt zu gestalten, und er tut das durch uns und mit uns. Jeder von uns, jeder von euch, du bist gebraucht, diese Welt zu gestalten, in Gottes Sinne zu verwalten und zu pflegen und zu schützen, zu bebauen, zu bewahren. Das adelt uns. Das adelt uns Menschen. Das ist für mich so ein zweiter typisch christlicher Beitrag oder vom christlich-jüdischen Weltbild her. Oder ich sage es nochmal anders. Die christlich-jüdische Weltverantwortung speist sich gerade nicht aus der Angst oder aus dem schlechten Gewissen heraus, dass der Weltuntergang ja uns droht, wenn alles so weitergeht. Sondern von diesem positiven Auftrag her. Ich glaube, das könnte heute einen ganz wichtigen Beitrag in der Diskussion um Umweltschutz und Konsumverhalten sein, dass wir nicht aus der Angst, aus der christlich-jüdischen Weltverantwortung nicht von dieser Angst und von einem schlechten Gewissen her geprägt ist, sondern von dieser ganz positiven Vision, von diesem Traum Gottes. Ihr Menschen seid eingeladen, ich brauche euch mitzutun, diese Welt zu gestalten und zu bebauen. Die Idee, dass die Welt ja wahrscheinlich eine bessere wäre, wenn es den Menschen gar nicht gäbe, ist jedenfalls nicht aus der Bibel und letztlich auch nur Theorie, weil hat ja noch keiner ausprobiert. Also die Bibel erinnert uns Menschen an diesen, wie wir in der Theologie sagen, an diesen Kulturauftrag zu bebauen und zu bewahren und das in der Verantwortung zu tun, die dazugehört. Und noch etwas ist ganz typisch Bibel, ganz typisch christlich-jüdisches Menschen- und Weltverständnis. Und finde ich ein dritter ganz wichtiger Beitrag für die Diskussion des Umweltschutzes und wie wir konsumieren, was wir konsumieren. Gott hat den Menschen geschaffen als Weltgestalter und Welterhalter, Weltbewahrer, und er hat ihn, so heißt es ja in diesem kurzen Text, auch geschaffen mit der Erlaubnis davon zu essen, davon zu zehren. Als Verbraucher denke ich manchmal, wenn man so manche Literatur oder Zeitungsartikel liest, hat man ein schlechtes Gewissen, dass man überhaupt noch irgendwas verbraucht oder sogar überhaupt noch das Gefühl, dass man überhaupt da ist, muss sich dafür entschuldigen. Das ist kein biblischer Gedanke. Auch da wieder ist die Bibel geprägt von dieser Freiheit, von der Freude auch zu konsumieren und konsumieren zu dürfen, zu genießen. Ich glaube, dieser Beitrag könnte ein wichtiger sein. Auch wieder nicht so aus dieser negativen Schiene her, sondern vom Genuss her, von der Freude, von der Erlaubnis. In der Bibel taucht immer wieder diese Freude am Leben und die Freude am Wein und am Essen und am Trinken auf. Und die Dankbarkeit, die gehört da auch mit dazu. Das feiern wir ja heute. Die Dankbarkeit, dass wir von der Dankbarkeit her leben. Das ist ein dritter wichtiger Beitrag, glaube ich, den wir gerade von der Bibel her in solche Gespräche mit einbringen können. Ich glaube nicht, dass ein wirklich nachhaltiger Umweltschutz oder Veränderung in unserem Konsumverhalten von so einem Angst und schlechten Gewissen heraus, dass das wirklich funktioniert, sondern wenn wir es schaffen, von dieser positiven Haltung, das, was unsere Aufgabe ist, was unsere von Gott uns bestimmte Rolle, zugesprochene Rolle ist, aber auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. An manchen anderen Stellen ist mir da viel zu viel Ideologie im Spiel. In der Debatte, hoffe ich, tritt ihm niemand zu nahe, aber über vegetarische oder vegane Ernährung, diese Schockverpackungen auf Zigaretten, ich glaube nicht, dass das viel nutzt. Ich glaube, Aufklärung, mit Menschen ins Gespräch kommen und ihnen Lust machen auf das, was zu tun ist und was man verändern müsste, ich glaube, das bringt was. So meine Vermutung. Also, diesen Beitrag könnten wir leisten und jeder von uns ist sozusagen ein Botschafter dessen. Ein Botschafter, weil es ja wichtig ist, die Themen anzugehen. Jeder von uns könnte ein Botschafter sein, über die Idee Gottes, über den Traum Gottes des Zusammenlebens, dem, dass wir dem wieder neu auf die Spur kommen. Die Erde zu bebauen und zu bewahren und dabei ganz persönlich ganz viel Sinn zu erfahren, weil ich ja dann meine Aufgabe, meinen Platz finde. Das, was ihr tut in eurer Freizeit, ehrenamtlich oder beruflich, all das soll im Gottes, in der Idee Gottes dazu dienen, diese Erde zu gestalten. Und dass wir das in der nötigen Verantwortung vor Gott und seiner Schöpfung tun. Einige Konkretionen, was das bedeuten könnte oder vielleicht sogar müsste, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir das neu entdecken, diesen Traum in der Verantwortung vor Gott zu leben, die Erde zu bebauen, zu bewahren, Umwelt zu schützen und darauf zu achten, wie und was wir konsumieren. Das Erste, ganz logisch so zu dem, was ich gerade sagte, dass wir staunen lernen über die Schönheit der Natur, über die Größe Gottes. Dass wir staunen lernen über die Größe Gottes und die Schönheit der Natur. Ich habe da heute einen Psalm für heute ausgesucht und gefunden, der das auf poetische Weise besingt. Und ich lese da mal ein paar Auszüge. Psalm 104. Auf, mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du? In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. In Licht umhüllt wie einen Mantel. Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach. Droben über dem Himmelsozean hast du deine Wohnung gebaut. Du nimmst die Wolken als Wagen oder fliegst über den Flügeln des Windes. Stürme sind deine Boten und das Feuer dein Gehilfe. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Und der Wein macht den Menschen froh, das Öl macht ihn schön und das Brot macht ihn stark. All deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen von dem, was du ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie alle werden satt. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Du erneuerst das Gesicht der Erde. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang. Mein Gott will ich preisen, solange ich atme. Ich möchte ihn erfreuen mit meinem Lied, denn ich selber freue mich über ihn. Wer sich gegen den Herrn empört, soll von der Erde verschwinden. Es soll keine Unheilstifter mehr geben. Auf mein Herz, preise den Herrn, preist den Herrn alle. Halleluja. Also mein Staunen über die Schönheit Gottes und über die Schönheit der Natur. Mein erster Tipp, so in dem Text von vorhin auch, so wie Gott den Menschen in den Garten setzt, setz dich in deinen Garten. In deinen Garten oder in den Schanzenpark hier um die Ecke oder ins Niendorfer Gehege mal schön oder einen Elbstrand. Setz dich da mal hin und staune über die Schönheit der Natur. Gott hat uns diesen wunderbaren, einzigartigen Planeten anvertraut. Das sagen ja die Astronauten immer, wenn sie da oben waren, sagen, alles ist dunkel und da ist so ein blauer, wunderschön. Den hat Gott uns anvertraut. Ich glaube, dass Umweltschutz und bewusstes Konsumieren damit beginnt, dass wir neu staunen lernen, genießen können. Ne? Der Wein macht ihn froh und das Öl macht ihn schön. Das hat was mit Genuss und mit Dankbarkeit zu tun. Dass wir das nicht vergessen. Eine geistliche Übung. Ich glaube, gerade für uns Stadtleute ist das manchmal schwierig, sich da so seine Plätze zu suchen und das nicht zu vergessen. Das wäre für mich so eine erste Konkretion. Neu staunen lernen über die Größe Gottes und die Schönheit der Schöpfung. Ein zweiter Gedanke. Aus der Vergebung leben und so Hoffnung für die Welt schöpfen. Das ist vielleicht ein bisschen irritierender Punkt jetzt. Aus der Vergebung leben und so Hoffnung für die Welt schöpfen. Die Herausforderungen unserer Welt sind gewaltig. Umweltverschmutzung, Ungerechtigkeit, Klimawandel, Hunger, Epidemien, Kriege. Und die Anzeichen verdichten sich, dass unser westlicher Lebensstil damit etwas zu tun hat. Dass wir, so wie wir leben und wo wir es gelernt haben zu leben und gar nichts groß dabei empfinden, auf Kosten anderer leben. Das ist schwer zu hören für uns. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass es so nicht weitergehen kann. Wir verbrauchen zu schnell zu viel. Wir verbrauchen unsere Lebensgrundlage, die Ressourcen unserer Erde. Ich habe gelesen, jetzt in der Vorbereitung zur Herstellung einer Jeans braucht es 8000 Liter Trinkwasser. Ich verstehe das nicht, warum. Ist mir weiß das nicht. Aber es ist wohl so. Das ist schwer zu hören und irgendwie auch schwer zu begreifen. Oder ein Liter Orangensaft verbraucht 1000 Liter. Im Gegenzug 1000 Liter Trinkwasser, wahrscheinlich für die Bewässerung. Ich weiß das nicht, mir ist das nicht ganz klar. Aber man macht sich auch keine großen Gedanken. Man geht einkaufen, nimmt einen Liter Orangensaft und fertig. Aber dass wir das hören und dass das hier ankommt und dass das in Zeiten der Globalisierung alles mit allem zusammenhängt und wir eben nicht mehr in diesem kleinen paradiesischen Garten Eden leben, das macht es für uns komplizierter und wir erschrecken darüber, dass das wohl so ist. Wir kaufen ein Handy für 1 Euro mit Vertrag natürlich oder ein T-Shirt für 25 Euro und sind uns gar nicht bewusst, unter welchen Herstellungsbedingungen diese Produkte entstehen. Mehr und mehr ahnen wir also, dass wir, indem wir leben, wie wir es gelernt haben zu leben, ich meine, da kann ich ja nicht groß was dafür, dass wir uns damit aber schuldig machen an anderen. An anderen Menschen, an Gottes Schöpfung und an Gott selbst. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, alles klar, habe ich jetzt mal gehört, habe ich verstanden, mache ich jetzt anders. Das Verrückte ist ja, dass wir können da gar nicht so ohne weiteres aussteigen. Das übrigens mal so en passant ist das, was die Bibel Sünde nennt. Dass wir, also Sünde sagen wir in der Theologie, ist immer Schuld und Schicksal zugleich. Schicksal, ich bin in einem Zusammenhang, dass ich gar nicht anders kann. Ich erschrecke, ich nehme wahr und erschrecke über mich, so wie ich lebe, obwohl ich es doch gar nicht böse meine. Natürlich nicht. Werde ich schuldig an anderen. Und natürlich auch, indem ich handle, mache ich mich direkt schuldig. Ich lese dazu auch mal einen Text aus dem Römerbrief, uralt, der das, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck bringt. Römerbrief, Kapitel 7, schreibt Paulus, ab Vers 18. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, also dieses Sündenschicksalszusammenhang, die sich in uns eingenistet hat. Das ist so von Paulus so eine Erkenntnis. Das ist keine faule Ausrede. Naja, das bin ja gar nicht ich. Das ist ja die Sünde in mir. Das meint er nicht. Sondern in diesem Zusammenhang, ich kann jetzt einfach sagen, heute, nächste Woche, liebe Jesus Friends Gemeinde, nehmen wir uns mal vor, sündigen wir mal gar nicht. Wären wir mal gar nicht schuldig. Das geht ja nicht. Geht nicht mit Gott und es geht auch nicht für diesen Zusammenhang, über den wir hier gerade leben. Das ist ein Riesendilemma. Deshalb sage ich hier mal so als einen Beitrag oder eine Konkretion, um hier nicht auf die Schiene zu kommen, was ich ja nicht wollte, von diesem schlechten Gewissen her zu agieren, aber als zweiter Tipp sozusagen, dass wir uns unserer Schuldhaftigkeit, unserer Verstrickung in die globalen Zusammenhänge und Ungerechtigkeiten, dass wir uns die eingestehen. Und dass wir Vergebung von Gott erbitten dafür. Da, wo wir an der Stelle, wo wir da irgendwie mitmachen, obwohl es vielleicht auch nicht nötig wäre, aber an einer anderen Stelle auch, wo wir merken, ja, du liebe Zähne, kann ich gar nicht mehr einkaufen, aber gar nicht einkaufen geht ja auch nicht. Also, dass wir Vergebung von Gott erbitten und dass wir aus dieser Entlastung heraus, Hoffnung schöpfen für eine bessere Welt und aus dieser Entlastung heraus kleine Schritte gehen können. Ich hoffe, ihr habt den Punkt gut rübergebracht, worum es mir geht und nicht. Dass wir uns diesem Zusammenhang bewusst werden, aber nicht aus diesem schlechten Gewissen und aus dieser Angst heraus agieren, sondern aus dem Eingeständnis, aus der Vergebung zu empfangen und aus dieser Entlastung heraus gerade in einer positiven Weise mit ganz viel Hoffnung und Mut und Kraft schöpfen, die Welt zu gestalten im Sinne Gottes. Kleine Schritte zu machen. Jetzt will ich zum Schluss einfach noch mal ein paar Sachen anreißen. Ich glaube, das sagen letztlich auch andere. Der erste Teil ist so das, was ich gerade finde, was wir gerade von der Theologie und von der Bibel her mitnehmen können, ins Gespräch einbringen können und als Ressource haben. Aber jetzt nochmal ein paar vielleicht konkrete Punkte, will ich einfach nochmal so runter anreißen, die, glaube ich, ja, unterstreichen, die andere auch gut sagen. Ein ganz konkreter Punkt, wir können das ja in den Church Spaces auch nochmal ein bisschen vertiefen, ein konkreter Punkt, sich informieren und den gesunden Menschenverstand walten lassen. Das könnte so ein konkreter Punkt, so ein konkreter erster Schritt sein, aus dieser Hoffnung heraus, dass wir kritisch sind. Also manche Produkte mit manchen Preisen, da muss was faul sein, das funktioniert nicht. Dass wir da irgendwie drüber stolpern und da aufmerksam und verantwortlich sind. Sich informieren. Geht ja eigentlich ganz einfach mit dem Computer, mit dem Internetanschluss, mal vielleicht auch das Modelabel, was man gerne trägt oder Produkte, die man hat oder eine größere Anschaffung, dass man mal googelt, was steht denn da so drin über Umweltstandards oder Kinderarbeit oder ökologischer Fußabdruck oder so. Sich informieren, bisschen sich diese Mühe zu machen, bisschen kritisch zu sein. Also informieren und den gesunden Menschenverstand walten lassen. Zweiter Punkt, nachhaltig konsumieren. Sagen Sie alle, die Grünen und die CDU und die anderen auch, nachhaltig konsumieren, saisonal, regional, sozial und ökologisch. Jetzt ist Weintraubenzeit, ganz tolle, Ende September, Anfang Oktober, jetzt gibt es die Weintrauben. Wenn es die im Mai irgendwo im Laden gibt, da kann noch so oft Bio draufstehen, die sind irgendwo mit ganz viel Treibgas oder mit Treibstoff hierher geflogen worden. Das funktioniert nicht. Da muss man einfach auch ein bisschen schalten. Regional, saisonal, ökologisch, sozial. Nachhaltig konsumieren. Altes Land. Elster-Äpfel. Meine große Liebe. Die kommen ja jetzt aber erst wieder. Jetzt haben sie mir oben hier beim Markt, da oben, Donnerstag ist immer Markt, hier oben beim Schlump, irgendwie was anderes verkauft. Auch von hier, diesen Delba oder so, die waren auch lecker übrigens. Kleine Werbung. So. Also, informieren, nachhaltig konsumieren und, jetzt kommt noch ein unangenehmer Punkt, verzichten. Alle Analysen sagen letztlich, also Freunde, darauf läuft's raus, unser Problem ist, wir haben ein Problem mit zu viel. Wenn wir die Welt verbessern wollen und wenn wir hier unseren Beitrag machen wollen, dann werden wir nicht darum herumkommen, dass wir auf Wohlstand verzichten. Unser Einkommen, Autos, Urlaubsreisen, große Wohnungen, Fertigprodukte, Multimedia-Entertainment-Sachen. Vieles geht auch einfacher, oder? Einfach gut. Jesu Rat an den reichen Jüngling: Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Könnte man heute fast umdeuten und sagen, kauf gar nicht erst so viel. Ich will zum Schluss kommen. Ich weiß, dass die Dinge gar nicht so einfach sind. Gerade wenn ich es ausspreche, ja, sage ich, okay, wenn ich jetzt nur noch regional verkaufe, was machen dann die mit den Produkten aus Afrika oder Südamerika? Ist das wirklich so einfach? Wenn ich im Internet recherchiere, da brauche ich einen Computer. Wer weiß, wie der hergestellt ist, und Internet. Wir kommen aus der Nummer nicht ganz raus. Es ist komplizierter. Es ist kompliziert. Aber wir brauchen ein Umdenken. Wir feiern heute Erntedank. Und wir haben das ganz bewusst heute, dieses Thema, auf diesen Tag heute gelegt. Einerseits mit Erntedank das in Zusammenhang zu bringen, mit diesem Gedanken des Genießens und der Dankbarkeit, der Wertschätzung zu verbinden. Und mit dem Abendmahl, das wir feiern wollen. Dass wir aus der Vergebung heraus, aus der Erlaubnis heraus, aus der Entlastung heraus, die Gott uns zuspricht, handeln, was uns neuen Mut und neue Hoffnung gibt. Erste kleine Schritte zu gehen, und nur auf die kommt es wirklich an. Das will ich jetzt nicht damit gesagt haben. Auf die kommt es wirklich an, erste kleine Schritte zu gehen. Gott zu ehren, indem wir und was wir konsumieren und wie wir mit unserer Umwelt umgehen.